Wir haben es schon gehört, wir sind in dieser Predigtreihe der Bergpredigt angekommen. Letzte Woche haben wir vom Salz und Licht gehört. Der Chor hat das eben wunderschön gesungen. Salz und Licht sein. Nächste Woche wird es ganz praktisch, da geht es ums Geben. Da bin ich sehr gespannt, was Eddie uns dazu sagen wird. Heute ist die Feindesliebe dran. Und die Feindesliebe ist das Kennzeichen der Christenheit in der Vergangenheit und auch heute. Wenn es um das Christentum geht, dann heißt es, ja, die lieben doch ihre Feinde. Aber was genau hat Jesus da bei dieser Bergpredigt gesagt? Die Verse sind eingeblendet, ich würde sie gerne mal vorlesen aus Matthäus 5, Abvers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn so ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr denn dafür einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und so ihr nun zu euren Brüdern freundlich tut, was tut ihr da Sonderliches? Tun nicht die Zöllner auch so? Darum sollt ihr so vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen war. Als Jesus diese Worte gesagt hat, die ganze Bergpredigt weitergegeben hat, wie war die Reaktion der Zuhörer darauf? Gab es eine spontane Laola-Welle um den Berg? Nein, die Leute waren entsetzt, sie waren bestürzt und haben das überhaupt nicht verstanden, weil Jesus mit diesen Worten das zwischenmenschliche Miteinander komplett auf den Kopf gestellt hat. Sowas haben sie vorher noch nicht gehört. Zur Vorbereitung auf diese Predigt habe ich den einen oder anderen gefragt, hast du einen Feind? Die Antwort war eigentlich immer gleich gewesen. Nein, einen Feind habe ich eigentlich nicht. Klar, da gibt es den einen oder anderen, mit dem komme ich nicht klar. Der macht mir auch das Leben schwer und am liebsten gehe ich ihm aus dem Weg. Aber als Feind würde ich ihn nicht bezeichnen wollen. Nur einer, ein einziger hat spontan gesagt, ja, Gerd, ich habe einen Feind. Aber heißt das, dass wir jetzt alle in einer glücklichen Gesellschaft leben, dass die Worte von Jesus irgendwie sich überholt haben, dass sie nicht mehr aktuell sind? Ich glaube, das ist nicht so der Fall. Aber was genau ist denn ein Feind? Ein Feind ist ein Mensch, ist eine Person, die mir Schaden zufügen will, die mir was Böses will oder im schlimmsten Fall vielleicht mich auch ganz vernichten will. Ich glaube, jeder von euch hat schon mal einen Krimi gesehen. Da passiert ein Mord, die Kommissare fangen an zu ermitteln, gehen zu den Hinterbliebenen und fragen, hat der Ermordete Feinde gehabt? Das ist die Logik in den Filmen. Es passiert etwas Böses und es wird mit Bösem vergolten. Aber ist das nur in den Filmen so? Ich glaube, unsere Gesellschaft funktioniert immer noch so. Ich möchte euch gerne mitnehmen in ein Gedankenexperiment. Stellt euch mal eine Person vor, mit der ihr nicht so gut könnt. Und ich glaube, jeder von euch hat so eine Person. Vielleicht auch früher gehabt, vielleicht auch aktuell. Irgendjemand, mit dem ihr überhaupt nicht klarkommt. Denkt mal drüber nach, wer kann das sein? Vielleicht Es ist dein Arbeitskollege, der dich immer hinterm Rücken vom Chef anschwärzt. Vielleicht ist es dein Nachbar, mit dem du schon so lange wegen dem Grenzzaun und dem Apfelbaum streitest. Vielleicht ist es aber auch ein Verwandter von dir, dein Bruder, deine Schwester, dein Geschäftspartner. Und ja, es kann auch dein Ehepartner sein. Also, ihr seid mit dieser Person jetzt in einem Raum. Die Person weiß nicht, dass ihr auch da seid. Und ihr habt nun alle Möglichkeiten, mit dieser Person umzugehen. Kennt ihr solche Gedanken? Es stehen dir alle Möglichkeiten offen. Ich lasse euch jetzt mal ein paar Sekunden mit diesem Gedanken alleine. So, nun dürft ihr den Raum wieder verlassen und was in diesem Raum passiert ist, bleibt auch da. Muss keiner mitbekommen. Der zukünftige König von Israel, David, war in einer ähnlichen Situation wie ihr gerade. Er wurde verfolgt von einem ganz, ganz mächtigen Feind. Es war der König Saul. Der hat ihn verfolgt und wollte ihm sein Leben nehmen. Und dann kommt eine Situation, die genauso ist, wie ihr sie vielleicht eben gerade erlebt habt. David ist mit seinen Leuten in einer Höhle. Das muss, glaube ich, eine sehr große Höhle gewesen sein. Und dann kommt Saul und legt sich in den vorderen Bereich und fängt an zu schlafen. Was für eine tolle Situation für den Verfolgten. David mit dem Schwert in der Hand steht vor dem schlafenden Saul. Und seine Männer hinten rufen, schlag zu und wir haben unsere Ruhe. Was passiert? Ihr wisst es, David entscheidet sich anders. David entscheidet sich, seinen Feind am Leben zu lassen und ihm keinen Schaden zuzufügen. Aber wie kann ich diese Worte Jesu in die Praxis umsetzen? Im Römerbrief schreibt Paulus etwas zu dieser ganzen Thematik von der Feindesliebe und ich finde, das ist sehr, sehr schön, sich das einfach nochmal auch anzuschauen, wie Paulus diese Worte im Römer 12 aufgreift. Ich lese euch diese Worte mal vor. Vergelte niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so halte mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, spricht der Herr, ich will vergelten. So nun deinen Feind hungert, so speise ihn, dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Ich finde, Paulus schreibt das wirklich sehr klar und deutlich, aber wie kann ich diese Verse im Alltag umsetzen? Wie kann ich sie zum Leben für mich selber werden lassen? Was meint Paulus damit, nicht Böses mit Bösem zu vergelten? Ist es denn nicht ein normaler Reflex? Ich kriege eine gescheuert und dann schlage ich sofort zurück. Das ist doch normal, ohne groß nachzudenken. Auge um Auge, Zahn um Zahn, hat doch Gott selber im Alten Testament gesagt. Können wir doch tun. Jesus hatte hier auf dieser Erde viel Grund, sich zu rächen und sein Recht einzufordern. Er wurde beschimpft, verleumdet, geschlagen und dann sogar getötet. Aber er hat nicht zurückgeschlagen. Jesus hat die Bosheit der Menschen und hat auf die Bosheit der Menschen mit Liebe reagiert. Wenn ich Böses mit Bösem vergelten will, fange ich an, meine Zeit damit zu verbringen, über Rache nachzudenken. Das wird meine Gedanken und meine Einstellung auf Dauer auch zum Schlechten hin verändern. Wenn ich mich nicht mit dem bösen Gedanken der Rache beschäftige, kann der Heilige Geist an mir arbeiten und mich weiter verändern. Ich kann dann weiter in der Heiligung wachsen. Aber wie ist das, wenn es nicht an mir liegt? Wenn ich doch eigentlich ein friedfertiger Mensch bin, aber ich in einem Umfeld lebe, wo böse Menschen sind. Soweit es in meiner Macht steht, möchte ich doch mit allen Menschen in Frieden leben. Leider funktioniert das nicht immer so. Da gibt es Situationen, die sind echt kompliziert. Was ist, wenn kein Friede erreicht werden kann? Dann sollte zumindest nicht ich derjenige sein, der für den Streit verantwortlich ist. Nutzt alle Möglichkeiten, um Frieden herzustellen. Ich darf kein Öl in das Feuer gießen. Manchmal ist Rückzug und Flucht auch eine Möglichkeit, aus einer Situation herauszukommen. Das hat dann auch nichts mit Schwäche oder Versagen zu tun. Ganz im Gegenteil, das spricht oft für Klugheit und Übersicht. Gott erwartet aber nicht von dir, willenlos alles Böse zu ertragen. Selbstverständlich kannst du dich wehren, deine Meinung sagen und auch deinen Standpunkt zum Ausdruck bringen, aber immer im Blick in einem friedlichen Miteinander. Es wäre doch schlimm, wenn man über dich sagen würde, du bist ein Zankapfel. Wo du bist, da ist Zwietracht. Du gehst keinen Streit aus dem Weg. Was wäre das für ein schlechtes Zeugnis für einen Nachfolger Jesu? Ich möchte euch gerne eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Meine Eltern lebten mit mir und meiner Schwester 6 Jahre lang in Wetzlar in einem Haus, in dem noch 5 andere Familien auch lebten. Und es gab in diesem Haus einen Mann, der war wirklich böse. Er hat immer wieder einen Grund gesucht, Streit anzufangen. Da ging es um ganz wichtige Dinge wie die Kehrwoche, den Briefkasten, die Benutzung des Kellers und verschiedene andere Sachen. Und leider waren meine Eltern oft auch Zielscheibe seiner Angriffe. Und irgendwann gipfelte das Ganze darin, dass er unsere Katze zu seinem Zielobjekt ausgesucht hatte. Er hat sie dann geschlagen und getreten. Was macht man in so einer Situation? Meine Eltern haben sich damals entschieden, die Katze auf einen Bauernhof zu geben, um sie zu schützen. Aber uns Kinder hat das sehr wehgetan. Allerdings wäre die Alternative gewesen, sich weiter um das Leben dieser Katze zu sorgen und einen weiteren Streitpunkt mit diesem Nachbarn auszuhalten. Ja, in Vers 19 schreibt Paulus hier von Gefühlen und Emotionen. Es geht um Zorn, Rache, es geht um Vergeltung. Verbringe keine Zeit, um Rachepläne zu schmieden. Das tut dir und deinem geistlichen Leben nicht gut. Die Rolle des Rächers steht allein Gott zu. Er wird für dich, für dein Recht und für die Ordnung sorgen. Es geht hier um den Zorn Gottes. Gott ist streng, aber auch immer gerecht. Und komm jetzt bitte nicht mit dem Satz, ich habe in heiligem Zorn so gehandelt. Da belügen sich die Menschen oft selbst, wenn sie ihre Unbeherrschtheit und ihr Ausflippen damit begründen. Wenn ich zornig bin, habe ich in der Regel mich nicht mehr unter Kontrolle. Ich bin dann wie von Sinnen. Nur Gott allein beherrscht das Gefühl Zorn, ohne seine Maßstäbe aus den Augen zu verlieren. Zur Zeit von Mose starben die Menschen ohne Barmherzigkeit, wenn sie gegen die Gesetze Gottes missachtet haben. Gott ist nicht ungerecht, sondern er zeigt damit auf, dass er seine Maßstäbe sehr ernst nimmt. Rache und Vergeltung ist eine Folge des Zorns. Deshalb müssen wir das Gott überlassen, da wir Menschen das nicht umsetzen können, ohne selbst Schaden zu nehmen. Das Recht der Rache und der Vergeltung liegt bei Gott. Hast du dich schon mal selbst gerecht? Was für ein Gefühl hattest du danach? Warst du zufrieden? Hat sich danach alles zum Guten gewendet? Überlasse Gott die Rache und die Vergeltung. Ihm allein steht das zu. Wenn Gott dich Recht und Vergeltung übt, wird es am Ende keine Ungerechtigkeit geben. Hier in Vers 20 schreibt Paulus von einer Sitte, einer alten ägyptischen Sitte, die mir sehr gut gefallen hat. Es geht um jemanden, der mit einem brennenden Gefäß auf dem Kopf rumrennt und Kohlen da drauf hat. Als Kind habe ich diesen Vers nicht verstanden oder ich habe ihn so verstanden, dass wenn ich einen Feind habe, ich ihm brennende Kohlen auf sein Haupt legen kann. Da habe ich gedacht, wunderbar, das mache ich doch sehr gerne. Aber so ist dieser Vers nicht gemeint. Hier geht es darum, dass zur damaligen Zeit irgendwelche Kleinkriminellen, die da auf dem Basar irgendwelche Feigen geklaut haben, die mussten zur Strafe auf ihrem Kopf ein Gefäß tragen mit brennendem Kohlen. Und dadurch, dass das sehr heiß war, ist ihr Gesicht rot geworden. Und dieses rote Gesicht sollte ihre Scham symbolisieren. Sie sollten sich schämen für das, was sie getan haben. Und so schreibt Paulus, tut den Leuten was Gutes. Das ist so, als würdest du ihnen brennende Kohlen geben. Sie sollen sich schämen für das, was sie tun. Und zum Schluss sagt Paulus dann noch, überwinde das Böse mit dem Guten. Wenn Böses mit Bösem vergolten wird, dann entsteht aus einem Funken ein Flächenbrand. Und das Böse vermehrt sich und wird immer größer. Paulus gibt hier eine klare Warnung. Hör auf damit und geh dem Bösen aus dem Weg. Eins aber ist doch klar. Gott wird seine Nachfolger und nicht der Verletzlichkeit und der Verwundbarkeit ausliefern. Gott schützt seine Nachfolger. Erinnert ihr euch noch an unseren bösen Nachbar aus Wetzlar? Die Geschichte ging weiter. Wir sind dann irgendwann umgezogen und durften in einem Reihenhaus zur Miete wohnen. Dort haben dann meine Eltern über 25 Jahre in einer guten Nachbarschaft gelebt. Die hat sich geholfen und die kamen gut miteinander klar. Und eines Tages stand eine wildfremde Katze bei meiner Mutter vor der Terrassentür und ist seitdem nicht mehr weggegangen. Wir können uns doch auf unseren Vater im Himmel verlassen. In Verbindung mit dem Heiligen Geist können wir dann Böses mit Gutem überwinden. Aber wie gehe ich denn ganz konkret in einer Streitsituation damit um? Was kann ich denn tun, um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen? Es gibt vier Punkte, die möchte ich euch gerne noch weitergeben. Es geht zum einen darum, als erstes, entspann dich. Wenn Zorn und Emotionen dich leiten, ist das schlecht. Dann hast du nämlich keine Kontrolle mehr über dich. Zweitens, vermeide dieses wie du mir, so ich dir. Sich gegenseitig weh zu tun, ist keine Lösung. Und der Schmerz des anderen lindert nicht meinen Schmerz. Drittens, versuch einfühlsam zu sein. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, warum der andere so reagiert, warum er so ist? Versuch ihn zu verstehen und sei dabei liebevoll zu ihm. Und teile deine Gefühle und Empfindungen mit. Mensch, redet doch miteinander. Kommunikation ist das halbe, vielleicht sogar das ganze Leben. Ohne Reden funktioniert es nicht. Und übrigens galt im Alten Testament dieses Zahn um Zahn, Auge um Auge, nicht dem Einzelnen, sondern es galt den Völkern, dass sie eine gesellschaftliche Grundordnung haben sollten. Als David in der Höhle war, hat er sich dagegen entschieden, Saul zu töten. Mit welcher Begründung hat er das getan? David hat gesagt, Saul ist ein Gesalbter Gottes und deshalb darf ich keine Hand an ihn legen. Eine starke Entscheidung, die er im Blick auf Gott gefällt hat. Dein Schulkamerad, dein Arbeitskollege, der Geschäftspartner, der Nachbar, der Bruder, die Schwester, der Ehepartner. Sie sind auch Geliebte Gottes. Sie sind, so wie du das gesagt hast, Margarete, von Gott geliebt, sogar so sehr geliebt, dass er sein Blut für sie hat fließen lassen. Und dieser Gedanke kann dir hoffentlich helfen, diese Person, diesen Menschen anders zu betrachten. Bring sie im Gebet vor das Kreuz. Und wenn du es schaffst, und das ist eine Stufe höher, dann segne sie. Segne sie im Namen des Auferstandenen. Das ist gar nicht so leicht, aber versuch es mal. Und du wirst ganz bestimmt einen anderen Blick auf diesen Menschen bekommen. Wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann dürfen wir alle, die eine Beziehung zu Jesus haben, hier an die Tische kommen. Das dürfen wir mit einem freudigen Herzen machen. Gott hat unsere Schuld vergeben, egal wie ich mich eben in dem Raum entschieden habe. Gott hat es gesehen und hat dir schon Vergebung zugesprochen. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Amen.